Genau, und der Song von Tom Jones bringt uns eine Sache bei, nämlich dass man sich immer selbst zu helfen wissen muss. Und das ist auch für uns bei der Wüstenwelle der Fall, weil wir haben spontan einen Gast bei uns in der Wüstenwelle.
Wer bist du
Genau.
denn?
Ja, ich bin die Barbara Herzog.
Genau, und du bist natürlich in der Organisation des Selbsthilfetages am 12. Oktober tätig. Und zunächst einmal habe ich eine Frage. Und zwar, wenn man sich die Werbeartikel dieser Veranstaltung ansieht, dann merkt man, es geht auch sehr viel um Gemeinschaft. Und Selbsthilfe könnte man ja vielleicht erst so denken, ja, es findet so im kleinen Kämmerlein statt. So, denk mal über deine eigenen Gefühle, deine eigenen Emotionen nach. Und wie ist es tatsächlich?
Ja, tatsächlich ist es so, dass da Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig unterstützen wollen, die zusammenkommen an unserem Ort, am Europaplatz 3 oder an vielen anderen Orten in diesem Land und wollen gegenseitig sich helfen, wenn sie irgendwelche Erkrankungen haben.
Und wie kommt das dann praktisch so, dieses Selbsthilfe? Was kommt, das könnte man ja schon so, wie gesagt, verstehen, als ob es so für sich selbst wäre. Aber es ist ja, wie du gesagt hast, sehr kollegial, sehr gemeinschaftlich.
Also ich denke da jetzt nicht an die Werbung von dieser Bücherserie, jetzt helfe ich mir selbst, um meinen VW zu reparieren, sondern es geht darum, mit anderen zusammen gegenseitig Tipps auszutauschen, gegenseitig Unterstützung zu geben, dass man eben mit bestimmten Situationen, ob man eine Krebserkrankung hat oder ein Alkoholproblem, sich zu unterstützen.
Vielen Dank.
Jetzt können wir mal so ein bisschen in die konkretere Arbeit gehen. Wie unterstützt man sowas? Wie schafft man dafür den Ort?
Also ich muss dazu kurz vorschicken, dass wir am Europaplatz 3 eine Kontaktstelle für Selbsthilfe haben. Die ist unter dem Dach des Sozialforum Tübingen e.V. Das ist ein Verein in Tübingen, hat nichts mit der Stadtverwaltung, nichts mit dem Landratsamt oder sonst was zu tun. Wir sind eine unabhängige Einrichtung, die dafür sorgt, dass Menschen sich finden können. Und so wie das genau läuft, das ist folgendermaßen: Jemand ruft mich an in meiner Sprechstunde, Montag, Dienstag oder Donnerstag. Abend, also Montag, Dienstagvormittag und Donnerstagabend und fragt dann zum Beispiel, ja, ich suche Leute, mit denen ich mich austauschen kann, weil ich habe ein Schilddrüsenproblem und da wissen einfach die Ärzte, bei denen ich war, überhaupt nicht Bescheid und deswegen möchte ich gerne mit anderen mich austauschen, ob andere zum Beispiel Tipps wissen haben über Therapiemöglichkeiten oder sowas. Und dann führe ich eine Liste, die ist für die Menschen anonym insofern, als ich da nichts weitergebe. Die können sich bei mir melden. Ich setze einen Pressehinweis in die Zeitung oder wir veröffentlichen das bei Instagram oder bei Facebook und in unserer Zeitschrift. Wir machen Aushänge, die bei Arztpraxen verteilt werden. Und dann können sich Menschen bei uns melden und wenn sich dann ein paar Leute gemeldet haben, dann lade ich die zu uns ein. Sie können sich kennenlernen. Und was dann passiert, das bleibt bei den Menschen, die sich treffen.
Das hört sich ja nach einem sehr breiten Aufgabenfeld an. Machst du das praktisch alles alleine oder sogar wenn, machst du es eher hauptberuflich oder als Ehrenamt?
da hauptberuflich mit 60% und habe eine Kollegin, die den Bereich kultursensible Selbsthilfe begleitet und die hat 50% und dann gibt es noch ein bisschen Geschäftsführungsarbeiten und unsere Zeitschrift eben, die für mehrere Arbeitsbereiche zuständig ist. Aber das ist mal so ganz grob. Wir sind angestellt, wir haben viele Freiheiten, wir können eben auch einen Selbsthilfetag gestalten oder ich habe auch schon Filme gedreht, die auf unserer Internetseite zu sehen sind. Da habe ich jemanden, einen Regisseur kennengelernt, der mit mir zusammen mit Leuten aus Selbsthilfegruppen richtig geniale Filme gedreht hat. Einmal, um junge Menschen zu informieren, was Selbsthilfe ist. Und dann jetzt zum Schluss, 2016, haben wir einen Film gemacht, gemeinsam auf dem Weg jenseits kultureller Grenzen. Da ging es vor allem darum, wirklich zu zeigen, es geht um Begegnung. Es geht eben nicht darum, dass man im Kreis sitzt, wie es leider in vielen Soap Operas immer wieder drin ist, im Kreis sitzen und heulen oder ich bin Hans, alkoholkrank, danke Hans. Das ist so, das wird einem immer mal wieder erzählt, dass es solche Filme gibt, die so über Selbsthilfe herziehen. Es gibt leider keinen besseren Begriff für das, was wir da tun oder was die Menschen tun.
Genau. Und du hast eben schon euer Magazin angesprochen. Da steht ganz dick oben drüber Sozialforum Tübingen e.V. Also es impliziert ja schon, dass da ein eingetragener Verein hinter besteht. Nur manche Zuhörerinnen assoziieren vielleicht mit eingetragener Verein eher Ehrenamt oder auf Spendenbasis basiert. Jetzt haben wir eben schon gehört, ihr habt Angestellte. Wie funktioniert das praktisch? Habt ihr Mitglieder und Angestellte oder ist es auf Spenden basiert oder habt ihr doch Förderer? Also wie sieht das praktisch alles intern aus?
Die Selbsthilfe, die wird seit 2008 von den gesetzlichen Krankenkassen unterstützt. Und das ist ein ganz kleiner Betrag. Pro Versicherten zahlen die 1,16 Euro. Das klingt sehr wenig, aber es sind ja ziemlich viele Versicherte in ganz Deutschland. Und das Geld, was da dann zusammenkommt, das wird auf Selbsthilfe-Kontaktstellen, Selbsthilfe-Organisationen und Gruppen verteilt. Und so eine Kontaktstelle wird paritätisch von den Krankenkassen, also den gesetzlichen, leider sind die privaten noch immer nicht dabei, paritätisch von den gesetzlichen Krankenkassen und von der Stadt Tübingen oder Landkreis soweit finanziert. Und dann gibt es vom Land Baden-Württemberg noch Gelder für die Selbsthilfe speziell. Und da müssen wir natürlich ein paar Eigenmittel auch aufbringen. Aber das läuft jetzt gerade ganz gut.
Warst du denn auch schon vor 2008 in diesem Verein tätig und hast das mitbekommen, wie es praktisch dann diesen Umschwung gab und ihr auf einmal wahrscheinlich wesentlich weniger Kopfschmerzen wegen den finanziellen Mitteln hattet oder nichts schon? Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ereignis gewesen.
Ja, ich bin schon so ein bisschen Urgestein. Ich bin 1999 auf ABM-Basis im Sozialforum gewesen und da musste man von Jahr zu Jahr musste man um Finanzierung bangen und dann haben wir irgendwann sind wir zu den Fraktionen des Gemeinderats gegangen und haben gesagt, also wenn da jetzt nicht irgendwas locker gemacht wird und mit den Krankenkassen eben auch, dann machen wir zu, dann gibt es uns nicht mehr. Und da wurde schon klar, dass Selbsthilfe einfach ein ganz wichtiges Format ist, neben anderen professionellen Begleitungen im Gesundheitssystem, weil letztlich der Staat spart unglaublich viel daran, dass die Selbsthilfe existiert, weil die Gruppen sind letztlich umsonst. Mhm. Man zahlt bei uns zahlt man 1 Euro Miete und die Selbsthilfegruppe an sich ist kostenlos. Und wenn ich muss keinen Krankenschein vorweisen, ich muss niemandem sagen, wer ich bin, ich kann auch anonym in eine Gruppe gehen.
Du hast gesagt, ihr zahlt 1 Euro Miete. Auf was genau bezieht sich das? Auf den Raum, den die jeweiligen Personen sich dann quasi pachten für eine Stunde? Oder wie lang?
Also die Gruppen treffen sich so im Allgemeinen so 1,5 bis 2 Stunden am Stück. Und das einmal die Woche oder einmal alle 2 oder 4 Wochen, je nachdem. Das verabreden die miteinander. Und für diese eine Sitzung zahlt jede Person 1 Euro bei uns. Das ist nicht bei allen Räumen so, aber das ist unser Standard und wir sagen, es soll sich jeder leisten können, da hinzugehen und wir kontrollieren das auch nicht. Also wenn 6 Leute da waren und 5 zahlen, dann merken wir das nicht beziehungsweise gucken nicht danach, weil wir sagen, das Wichtigste ist, dass es den Menschen gut miteinander geht.
Genau, eben hast du auch schon angesprochen, dass es ja eben was sehr Niederschwelliges sein soll, wo wirklich jeder schnell Hilfe bekommen kann, der eben auch Hilfe braucht, weil Therapieplätze sind wirklich sehr rar, auch gerade bei gesetzlich Krankenversicherten und Gruppentherapie ist auch nicht so häufig, wie sie vielleicht sein sollte. Aber wie ist es denn praktisch? Gibt es trotzdem so eine Art Supervision oder so eine Art Anlaufstelle, wo man sagen kann, hey, da ist was in der Sitzung passiert, das hat mir nicht so ganz gefallen, ich würde gerne mich drüber austauschen oder vielleicht dann Rat einholen?
Also das ist eine weitere Aufgabe meinerseits. Ich sorge dafür, dass einerseits die Leute sich kennenlernen können und bin aber immer auch ansprechbar von den Gruppen. Und es gab eben dann auch mal den Fall, dass jemand akut krank ist von einer Suchterkrankung, also von einer Essstörung war das in dem Fall, eine Gruppe schier gesprengt hat. Und dann wurde ich eben gefragt, ja, können Sie mal kommen, wir kommen damit nicht klar. Ja, oder jemand in einer Gruppe von manisch-depressiven oder so, wo einfach eine Person sehr die Szene beherrscht hat. Und da hat man dann zusammen versucht, eine Möglichkeit zu finden, wie gehen wir damit um.
Mhm. Jetzt kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld einige Leute, die in Jugendeinrichtungen, sei es Wohngruppen, sei es Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten oder gearbeitet haben. Es gibt ja definitiv einen steigenden Bedarf, zumindest bei jungen Menschen, nach Therapie, nach generell Hilfe für deren Probleme. Was ist eure Demografie, was für Leute altersmäßig kommen in der Regel zu euch?
Also ich sage immer ganz grob, Selbsthilfe ist nicht für Jugendliche, einfach weil es da natürlich auch um die, wie heißt es nochmal, sie sind halt nicht erwachsen und deswegen muss eigentlich jemand dabei sein. Und deswegen sage ich immer so ab 18 aufwärts, und es gibt weniger Gruppen im ganz jungen Bereich, zwischen 18 und 35 gibt es ein paar Gruppen, eine Gruppe zum Thema Depressionen, die sich regelmäßig trifft, eine Gruppe zum Thema verschiedenste psychische Erkrankungen, auch so Borderline-Richtung. Es gibt eine zum Thema Migration, Kultursensibilität, gibt es eine junge Gruppe, englischsprachig, auch zum Thema Depression und Angst. Also in dem Bereich gibt es relativ junge Gruppen. Bei Suchterkrankungen ist in letzter Zeit auch das Alter runtergegangen. Früher war Selbsthilfe sehr alt. Lange Zeit war sehr alt, und wir haben ziemlich viel geworben, deswegen haben wir auch diesen Film gedreht, um jungen Menschen zu zeigen, also es ist nicht einfach nur was für alte Leute, sondern wirklich für Menschen aller Altersgruppen ab dem 18., also 19. Lebensjahr so ungefähr. Mhm.
Das ist wirklich interessant, denn wir haben einmal mitbekommen, okay, es soll wirklich nicht nur finanziell niederschwellig sein, sondern es soll für jeden offen sein. Aber wie es mit allen Methoden ist, auch bei der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie, es kann wirklich wirksam sein, aber der Einzelne, das Individuum muss natürlich auch einzelne Sachen mitbringen. Bei der Verhaltenstherapie ist natürlich einfach eine Bereitschaft, selbst zu reflektieren und einfach auch, sage ich mal, so ein Vertrauensverhältnis zum Therapeuten aufbauen zu können. Wie sieht das praktisch bei der Gruppentherapie aus? Was muss man praktisch mitbringen, dass es einem wirklich viel bringt? Und was sollte man vielleicht nicht mitbringen, wo man sagen kann, hey, vielleicht ist es das nicht für mich?
Ja, ich glaube, ich muss erstmal noch richtig stellen, es geht nicht um Therapie. Mhm. Das ist ein ganz großer Irrtum, wenn man sagt, Selbsthilfe ist sowas wie Therapie. Ich sage immer ausdrücklich, wenn ich irgendwo informiere, Selbsthilfe ist kein Therapieersatz, weil eine Selbsthilfe kann eben so zum Beispiel diese akute Essstörung nicht auffangen. Mhm. Das triggert dann die anderen, oder bei Borderline ist es ganz extrem, das triggert die anderen in der Gruppe, und dann haben wir mehr Kranke als Gesunde nachher in der Gruppe, und das wollen wir ja nicht. Mhm. Also die Gruppe verwaltet sich selbst, hat keine Anleitung. Das ist also auch ganz wichtig. Sonst werden sie auch nicht von den Krankenkassen unterstützt. Das ist eine Voraussetzung, dass sie ohne Anleitung arbeiten. Und und sie müssen einfach schauen, dass sie nur das miteinander schaffen, was sie eben auch miteinander auffangen können. Und genau deswegen mache ich zum Beispiel auch regelmäßig, gebe ich Fortbildungen für Selbsthilfegruppen. Eine Serie, die ich mache, heißt Handwerkszeug in der Selbsthilfegruppe, also für die Arbeit in Gruppen. Und da besprechen wir ganz viel solche Fälle, wenn jetzt jemand da so schwierig wird, wie unterbreche ich jemand, der nicht aufhört zu reden, wie sorge ich dafür, dass jemand, der sich überhaupt nicht äußert, dass der irgendwie trotzdem die Person in die Gruppe gut integriert wird und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen in der Fortbildung, wo eben die Leute, die sich ein bisschen mehr, mehr in der Verantwortung fühlen, das ergibt sich einfach, ja, dass eine Person kann eben besser reden und die andere kann nicht so gut reden, und deswegen gibt es meistens dann doch letztlich eine Gruppenleitung, aber das ist eine der Personen aus der Gruppe, die, die einfach mehr Erfahrung hat, die sich mehr traut Und es gibt Menschen, die reden besser und andere können besser am PC irgendwie einen Flyer entwickeln oder sowas für die Gruppe, ja? Und so teilen die ihre Aufgaben in der Gruppe auf. Ja.
Vielen Dank. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig zu betonen, dass Selbsthilfe natürlich helfen kann, aber es ist eins von vielen Angeboten, das man ausprobieren kann. Und wie gesagt, der eigentliche Heilungsweg oder der eigentliche Weg zum Wohl sieht natürlich jedes Mal anders aus. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber generell durch die Rückmeldungen wird man ja vielleicht mitbekommen haben, was für Charaktereigenschaften oder was für Dinge muss man mitbringen, damit das einem wirklich sehr viel bringt.
Ja, man muss selber wollen. Also das ist, es gibt so einen netten Satz bei den anonymen Alkoholikern. Nur du kannst es, aber du kannst es nicht allein.
Mhm, genau. Und das auch echt eine coole Überleitung zu unserem nächsten Song, weil der Song heißt You're Not Alone und den werden wir jetzt auf unsere Ohren bekommen. Und natürlich ist unser Gast in dem Verein auch nicht allein, aber das ist natürlich auch mega interessant, wie kommt man eigentlich in den Verein rein, beziehungsweise wie ist der Werdegang, welche Professionen arbeiten da in dem Verein?
Also der übliche Werdegang ist, dass Sozialpädagogen und Pädagoginnen in so einen Job reinkommen. Ich habe als Psychologin den Weg dahin gefunden, einfach weil ich das interessant fand. Die Arbeit im Sozialforum ist sehr, sehr vielfältig. Also man hat sehr viel Freiheiten. Ich sage immer eigentlich, ich arbeite selbstständig angestellt, so ungefähr. Und ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, sehr gerne mit Gruppen, mache auch sehr gerne Beratung. Ich habe eine systemische Ausbildung am Institut, an einem der ersten Institute in Deutschland gemacht, Familientherapie in Weinheim. Und da habe ich eben ganz viel über Netzwerke, wie wichtig einfach Systeme sind, habe ich eben da gelernt. Und Selbsthilfegruppen sind Systeme und unser Verein ist auch ein System und so weiter.
Hast du denn praktisch also auch echte Therapieerfahrungen gemacht und hast dich dann dazu entschieden, okay, ich möchte jetzt etwas in administrativen Bereich wechseln?
Ich habe selber Therapieerfahrung. Ich habe mal eine Eigenanalyse gemacht, weil ich einfach selber auch die Analyse total spannend fand. Und ich arbeite selber auch als Therapeutin nebenberuflich. Als systemische Familientherapeutin habe ich mich jetzt vor ein paar Jahren dann noch niedergelassen mit so einem kleinen Anteil, wie man eben noch hinkriegt, wenn man 60% arbeitet und solche Selbsthilfetage vorbereitet. Ja, und so arbeite ich dann eben. Das bringe ich alles ein.
Welche Relevanz hat dann die eigene Erfahrung vielleicht auch im Geben von Fortbildung, also wie du vorhin schon erwähnt hast, über wenn du Leitung von Selbsthilfegruppen ausbildest, sich selber anzuleiten. Was bringt man da so mit, wenn man also Psychologie studiert hat, wenn man selber therapiert hat?
Was bringt man da so mit? Ich glaube, das eine ist viel, man sammelt Menschenkenntnis im Lauf des Jahres, im Lauf des Lebens. Man kann, mir ist wichtig, den Blick immer wieder zu weiten und nicht einfach nur fokussieren auf einen Menschen und ein Ding, sondern immer eben auch das Umfeld auch zu betrachten. Und so sieht es auch in der Selbsthilfegruppe aus.
Ist das auch die normale Herangehensweise in der Familientherapie, in der du ja auch nicht mehr nur einen Menschen hast und vielleicht ein System aus Personen, die gemeinsam Hilfe brauchen?
Natürlich, und nicht nur das System, das vor mir ist, sondern auch das System, in dem die leben. Also der Arbeitsplatz, die Schule, die Ausbildung, die Verwandten, die es sonst noch so gibt, die eine Rolle spielen. Und das ist natürlich so dieses einfach nicht nur auf ein Individuum fokussieren, weil wir sind alle eingebunden in ein System.
Und Systeme und Selbstständigkeit sind natürlich auch ein unglaublich interessantes Thema, weil wir haben sie ja eben schon durchklingen lassen, schon fast ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil das Gespräch so interessant war. Aber ihr organisiert einen Selbsthilfetag. Und wie funktioniert das eigentlich, wenn man so viele Gruppen hat, die sich anmelden können und sich praktisch schon selbst verwalten? Wie kriegt man das hin, dass man praktisch sagt, hey, wir hätten gerne diesen einen Tag, wo ihr am besten alle irgendwie mitwirken könnt? Und wie funktioniert diese Organisation? Was natürlich dann innerhalb der Selbsthilfegruppen keine Sozialpädagogen, die es irgendwie leiten, haben wir eben schon gehört. Aber es erschwert ja bestimmt auch ein bisschen die Kommunikation, die Organisation.
Also ich arbeite ja nun schon ziemlich lange da in dem Verein und deswegen kenne ich doch einige Leute aus den Selbsthilfegruppen, die dann auch teilweise schon wirklich 20 Jahre da drin auch aktiv sind und sich selber immer wieder auch gegenseitig unterstützen. Das ist das eine. Ich kenne ziemlich viele und da ist ein großes Vertrauen entstanden. Und so einen Selbsthilfetag zu organisieren, das hat im letzten Jahr im Sommer angefangen, als ich den Schauspieler Michael Minsopust beim Theaterstück erlebt habe, habe ich so gedacht, Mensch, das Theaterstück, das könnte man ja mal an so einem Selbsthilfetag gestalten. Und dann kam so Zeigen und dann kam eben die Idee, ja, ich möchte gerne nochmal wieder so einen Selbsthilfetag machen. Das haben wir lange nicht gehabt. Und dann schreibe ich eben alle Gruppen an. Es sind ja immerhin zu 140 Themen in der Umgebung Gruppen. Und die jetzt teilnehmen, sind 25. Mehr passen auch gar nicht ins Gemeindehaus Lamm, wo wir jetzt gerade dann den Morgen das alles machen werden. Insofern, es ist eine kleine Auswahl von Gruppen, aber ich habe geschaut, dass möglichst viele verschiedene Bereiche vertreten sind. Und unser Schwerpunkt ist auch, die Angehörigen anzusprechen, weil wir finden, dass die Selbsthilfegruppen für Angehörigen hier viel zu wenig Unterstützung haben. Es gibt an der Klinik Selbsthilfegruppen für Angehörige von Kindern und Jugendlichen mit in der Psychiatrie, aber die nehmen eben keine Leute von außen auf. Mhm. Und da möchten wir einfach gerne darauf hinweisen, dass da mehr Unterstützung für Angehörige sein muss, weil es geht nicht nur darum, dass Betroffene selber sich Hilfe holen wollen, sollen, möchten, sondern dass die Angehörigen, die leiden ganz schön mit.
Bei was würden so Angehörige in Selbsthilfegruppen, worum geht es da? Also du hast schon erwähnt, wenn man jetzt Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel hat oder generell Angehörige in der Psychiatrie. Aber was für Themen beschäftigt die Angehörigen oft?
Stell dir vor, du hast eine magersüchtige Tochter. Und die isst einfach nicht mehr. Das macht was mit einem. Da geht es einem ziemlich dreckig. Mhm. Als Mutter oder Vater oder wie auch immer, auch Geschwister, da weiß man oft überhaupt nicht, wie kann ich damit umgehen? Kann ich die irgendwie zwingen zum Essen? Oder was heißt das auch? Warum macht die das? Ja, das fragt man sich ja. Und dann fragt man sich auch, bin ich schuld? Habe ich irgendwas falsch gemacht in der Erziehung? Und lauter solche Fragen, die wühlen einem in einem dann rum. Und ich weiß eben von Eltern, die dann selber Depressionen kriegen, weil die Kinder in der Psychiatrie sind. Beziehungsweise, das ist ja oft ein langer Weg davor. Bevor die in die Psychiatrie kommen, sind sie lange Zeit, verweigern sie zum Beispiel das Essen. Also jetzt an diesem Beispiel jetzt genannt. Und das treibt einen um und man weiß überhaupt nicht, wie man in der Situation klarkommen soll.
Genau, da merkt man auch, wie intim dieses Thema einfach ist. Mhm. Und man fragt sich natürlich auch so, ich war jetzt leider noch nicht bei einem Selbsthilfetag selbst, das steht dann erst morgen an, aber angenommen, da ist dann praktisch die Gruppe der anonymen Alkoholiker, das ist natürlich auch extrem vulnerabel, sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir sind anonyme Alkoholiker und wir sind nicht irgendwie stationär in Behandlung, das heißt, man könnte uns auch irgendwie ganz normal auf der Straße antreffen. Mhm. Und wie geht man praktisch dann mit Vorurteilen um, weil jemand, der jetzt vielleicht nicht so reflektiert ist, denkt sich ja, okay, das sind halt eben Leute, die trinken gern und viel und die sehen damit auch kein Problem mit, weil die bezeichnen sich ja selbst als Alkoholiker. Also wie handhabt man das denn?
Also das müssen die Leute aus den Selbsthilfegruppen letztlich mit sich selber auch vereinbaren. Also wir bereiten das ja zusammen vor. Wir haben Vorbereitungstreffen gehabt, wo wir eben über diese Fragen auch gesprochen haben. Ich gehe zum Beispiel auch gerade mit Alkohol, Leuten aus Selbsthilfegruppen zum Thema Alkohol gehe ich in die Klinik regelmäßig, alle 3 Wochen. Eigentlich ist heute Vormittag da wieder Selbsthilfevorstellung. Und da gehe ich immer mit und dann habe ich gesagt, nee, also am Selbsthilfetag, nee, morgen ist das, da kann ich einfach da nicht hingehen. Aber da müssen die einfach selber auch lernen, ja, auch zu sich zu stehen. Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir in die Tagesklinik Sucht gehen, dann bin ich auch dabei, um so ein Stückchen auch zu vermitteln, diese Sucht-Selbsthilfe, die braucht auch eine Diskretion. Mhm. Und nur so könnt ihr einfach auch gut aufgehoben sein in einer Gruppe, in dem eben Schweigepflicht und Anonymität möglich ist. Und diejenigen, die dann letztlich zu so einem Selbsthilfetag gehen, das sind Leute, die schon lange dabei sind, die sagen, ja, ich weiß, es ist so und ich lebe damit. Und das Beste, was ich machen kann in meinem Leben, ist einfach dazu stehen, dass ich eine lebenslange Erkrankung habe. Eine Suchterkrankung ist nicht etwas, was einfach dann weggeht. Da kann man mit einem kleinen Schluck Alkohol oder sonst irgendeinem Stoff oder auch mit Rum im Kuchen, damit er besser schmeckt, kann man suchtkrank werden wieder. Dann kann man einen Rückfall kriegen. Und das ist etwas, was diese Leute sehr offen kommunizieren können, weil sie einfach stark geworden sind durch die Selbsthilfe.
Wir haben jetzt vorhin von System geredet, jetzt auch davon, dass sich Leute natürlich in der Öffentlichkeit zeigen. Es gibt natürlich einen vermeintlich unsichtbaren Dritten neben Angehörigen, neben der betroffenen Person selber, und zwar die Öffentlichkeit. Wie sehr versucht ihr da auch, bei Leuten, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, die keine Angehörigen sind, Empathie und vielleicht Awareness zu schaffen?
Das tun wir zum Beispiel, indem wir unsere Zeitschrift verteilen. Die liegt in den Arztpraxen aus, die liegt in Beratungsstellen aus. Da kann man ganz viel drüber lesen, was Selbsthilfe eigentlich alles bewirken kann. Also da sind viele Erfahrungsberichte auch drin. Ich gehe in die Schulen. Ich gehe, jetzt seit Corona ist es noch nicht wieder passiert, aber vor Corona war ich regelmäßig, zum Beispiel, wir waren im Wildermuth-Gymnasium, wir waren in der Walter-Erbe-Realschule, eine ganze Weile regelmäßig in Rottenburg in der Gemeinschaftsschule, im Schulzentrum, und haben da mit Leuten aus Selbsthilfegruppen informiert über Selbsthilfe. Und die haben sich mit den Schülern unterhalten. Und zwar in einem geschützten Rahmen. Die haben einen Raum für sich gekriegt mit 8 Schülern, eine Person. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler fragen können, was passiert eigentlich in so einer Gruppe?
Wie empfindet ihr jetzt, also vor allem jetzt, wenn ihr so ein öffentliches Event habt wie den Selbsthilfetag, aktuell so die Wahrnehmung von Selbsthilfegruppen in der Öffentlichkeit?
Ich sage immer noch zu wenig, aber es ist schon deutlich besser geworden als noch vor, was weiß ich, vor 10 Jahren oder so. Also die Selbsthilfebewegung hat schon auch, die hat zum Beispiel auch in diesem Bereich Patienten-Selbstsorge, hat die Selbsthilfe ganz viel mitbewirkt. Dass einfach Patienten gegenüber Ärzten ein viel besseres Selbstbewusstsein haben, auch in Kliniken. Also wenn die zum Therapeuten, zum Arzt in der Klinik gehen, haben die einfach ein deutlich besseres Selbstbewusstsein als früher. Früher war der Arzt der Gott, und das hat sich doch deutlich geändert, und da hat die Selbsthilfe viel bewirkt. Und das, also im professionellen Bereich wird die Selbsthilfebewegung deutlich besser wahrgenommen als früher. In der Öffentlichkeit, auf der Straße, ja, da könnte es noch besser werden, aber es wird.
No. Wir haben eben ja schon gehört, häufig sind eben diese Verweildauern in diesen Selbsthilfegruppen sehr lange, du hast schon erzählt, teilweise 20 Jahre. Und was ist praktisch dieses Ziel des Selbsthilfetages? Weil es ist ja nicht so, dass man da hingeht und dann alle Probleme gelöst sind, das ja sowieso nicht. Aber ist es, um mehr Aufmerksamkeit zu wecken oder einfach um zu bewerben? Oder was ist der Zweck dieses spezifischen Tages?
Also es ist Aufmerksamkeit wecken, auf jeden Fall. Und man muss leider sagen, dass die Fluktuation in Selbsthilfegruppen trotz dieser Leute, die eben auch lange da sind, recht groß ist. Und darunter leiden auch manche Selbsthilfegruppen und wir vereinbaren zum Beispiel, dass es dann an bestimmten Tagen, wo die sich treffen, dann jemand Neues dazukommen kann. Und nicht jedes Mal, weil sonst die Gruppe jedes Mal neu aufgemischt wird und das tut denen einfach nicht gut. Also Selbsthilfe braucht noch Öffentlichkeit, ganz klar. Und wir hoffen, dass wir morgen doch vielen Menschen noch vermitteln können, wie vielfältig Selbsthilfe sein kann, wie einfach auch man mit vielen Barrieren umgehen kann, wenn man sich mit anderen zusammentut. Ja.
Ja, passendes Stichwort, die Vielfältigkeit dieses Tages. Ich schaue gerade, du hast uns einen Flyer gegeben, du hast uns Broschüren gegeben und ich finde hier Sachen wie im China-Zentrum 14 bis 17 Uhr, chinesische Orakelschrift in Speckstein, stützen sie einen Glücksbringer mit ältesten chinesischen Schriftzeichen. Das ist natürlich, also das, da würde man jetzt persönlich nicht sofort denken, ah, natürlich, das Selbsthilfe, wenn ich das so in der Zeitung lesen würde. Wie kommt ihr zu solchen Events und solchen Workshops?
Wie kommen wir dazu? Wir sagen uns, selbst der Selbsthilfetag ist einerseits für die Öffentlichkeit, um zu informieren, aber auch für die Selbsthilfegruppen. Und es geht darum, zu informieren und auch sich selber etwas Gutes zu tun. Also um Resilienz, wie man es so schön in der Fachsprache sagt heutzutage, ja? Ja.
Das heißt also, ihr nehmt dann vermeintlich harmlose Events und das ist dann quasi die Selbsthilfe, die Leute machen. Also hat das vorhin erwähnt, dass man nicht immer nur im Stuhlkreis sitzt, sondern tatsächlich Dinge tut.
Ja, es gibt Gruppen, die machen auch, holen sich eine Fachperson zum Thema Entspannungsübungen beispielsweise. Und da gibt es ja, es gibt ja unter anderem ein Entspannungsangebot immer mit der Ruhe von der Jutta Wickenmann. Und da sowas machen Selbsthilfegruppen eben auch.
Erhofft ihr euch da eine gewisse Mischung aus Öffentlichkeit und Leuten aus den Selbsthilfegruppen, die dann eben diese, sagen wir, nicht nur Bildungsmöglichkeiten irgendwie wahrnehmen?
Ja, ja, genau, das ist es schon. Es geht um die große, gute Mischung, um Menschen zu vermitteln, was alles so möglich ist. Also was Selbsthilfegruppen beschäftigt, ist auch, wie chatte ich sicher? Das ist auch, deswegen haben wir diesen Workshop damit reingenommen. Sicheres Chatten und eben nicht mit WhatsApp unterwegs sein, weil in so einem sensiblen Bereich wie der Selbsthilfe ist es nicht besonders toll, wenn alles weiter breitgetreten und in die Öffentlichkeit kommt.
Ja, natürlich, es wirkt wie ein sehr schmaler Grat. Also wenn wir vor allem, man wünscht sich eine gewisse Mischung, man wünscht sich vielleicht auch für die Betroffenen, dass sie die Möglichkeit haben, irgendwie seichte oder geschützte Berührungspunkte mit der Öffentlichkeit bekommen zu können mit ihrem Thema. Kann es dazu kommen, dass irgendwie die Teilnahme in einer Selbsthilfegruppe auch persönlich schadet? Also es gibt ja anscheinend eine Verschwiegenheit, aber was wenn?
Ja, das kann passieren. Damit muss man einfach auch rechnen oder wie soll ich sagen, es kann passieren, aber ich muss sagen, dass ich in den, wie lange, über 20 Jahren, die ich jetzt da im Sozialforum bin, da habe ich also vielleicht ein, zwei Fälle erlebt, wo sowas mal missbraucht worden ist. Also wo jemand das Gefühl hat, es wird was missbraucht. Aber ansonsten bei mir ist da zumindest, ich meine, ich habe ja keine Kontrolle über die Selbsthilfegruppen und ich gehe ja auch nicht selber dahin, sondern habe nur Einzelkontakte zu denen. Und da höre ich sowas bisher eigentlich höchst selten.
Das ist auch wirklich interessant, denn wir haben eben schon rausgehört, du hast Stellvertretererfahrungen und beziehungsweise hörst eben, was dort in Gruppen passiert und hast auch natürlich schon teilweise sehr kurz oder sehr lange Bekanntschaft mit den Leuten. Und man merkt ja auch, es hat alles Hand und Fuß, es muss ja auch wirklich vielen Menschen was geben, dass es auch so groß werden kann. Und was sind praktisch so die bewegendsten positiven Sachen, die du da mitbekommen hast? Beziehungsweise hast du gesehen, wie Menschen allein das schon extrem viel gegeben hat, oder ist es vielleicht eher so der erste Schritt auf einem längeren Heilungsweg?
Also ich habe ja manche Selbsthilfegruppen mit auf den Weg gebracht. So zum Beispiel eine Depressionsgruppe, die hier in der Nähe sich trifft, die einfach unwahrscheinlich, die Frau, die aufgebaut hat, hat selber einfach eine ganz große Entwicklung gemacht. Und die Menschen, die da selber sich aktiv einbringen in den Gruppen, habe ich immer wieder den Eindruck, die profitieren selber enorm davon. Auch die Leute, die mit mir zusammen in die Tagesklinik gehen, die sagen immer wieder, also in der Tagesklinik Sucht informieren wir ja über Selbsthilfe. Und immer alle 3 Wochen am Samstag für 1 Stunde. Und die sagen immer wieder, das sind Leute, die gehen da jetzt mit mir seit 2009 dahin, in größeren Abständen. Und er sagt, es ist immer wieder so, so bereichernd, wenn ich sehe, da kommt was an von dem, was ich so erzähle. Und meine Erfahrung weiterzugeben, ist auch für mich was Heilendes. Und da wachsen die wirklich mit.
Da ist mir gerade eingefallen, normalerweise wird ja Sucht ja schon eher negativ betrachtet, aber es ist vielleicht auch so, dass manche Menschen sagen, hey, ich habe diesen Umstand in meinem Leben vielleicht sogar selbst verschuldet, aber ich ziehe Kraft daraus, dass ich mich damit beschäftige und irgendwie helfe. Gibt es sowas auch?
Das habe ich jetzt nicht ganz.
Also praktisch, dass jemand sagt, hey, ich bin vielleicht suchterkrank, aber ich schäme mich jetzt nicht für meine ganze Person, sondern ich sehe mich eher als stark an, weil ich halt eben beispielsweise selbst an dem Heilungsprozess anderer Menschen beteiligt bin oder ich kläre über das Thema auf und bin offen für Kritik, wenn Leute sagen, ja, warum hast du das damals denn gemacht und jetzt hast du ja ein Leben lang diese Erkrankung und dann nehme ich das halt erstmal so hin, aber lass mich jetzt nicht komplett von runterziehen.
Also ich habe so Beispiele, also jetzt gerade, weil du jetzt das Thema Sucht ansprichst. Es gab mal jemand in der Gruppe, der ist mit mir in die Tagesklinik gegangen und hat dann erzählt, ja, und dann gehe ich vor Weihnachten in die Gruppe und erzähle denen, jetzt kommt wieder meine ganze Familie und alle trinken, alle saufen. Und ich, wenn ich auch nur ein Schlückchen nehme, dann bin ich weg vom Fenster. Was kann ich jetzt tun? Und da können die selber ihre Erfahrungen austauschen. Wie haben sie sich gestärkt, um eben nicht in so einen Gruppendruck zu kommen in einer Familie oder in einer Peer Group oder so? Mhm. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was die dann eben auch weitererzählen und andere damit auch stärken.
Genau. Da kann man sich ja schon denken, sind bestimmt auch einige Freundeskreise schon entstanden, weil wenn man jetzt beispielsweise Leute um sich rum haben möchte, die eben auch auf bestimmte Substanzen verzichten, ein eigenes System aufbauen will, das ist ja vielleicht auch sehr hilfreich zu wissen, ja. Okay, ich habe ähnliche Leute, die halt eben auch kein Interesse haben, irgendwie ihr Leben aus den Händen zu verlieren.
Ja, und ich meine, das Thema Alkohol ist jetzt sowas, was man überall im öffentlichen Raum hört. Es gibt ja noch ganz andere Suchterkrankungen und das Wesentliche ist ja, dass man abhängig ist von der Anerkennung anderer. Egal, ob man das jetzt mit dem Spielen macht oder mit Kaufen oder mit einer Beziehung, in der man sich von der Partnerschaft völlig abhängig macht oder vom Alkohol. Und der Alkohol ist halt das i-Tüpfelchen dann letztlich oder die Droge.
Ja, wie entwickeln sich eigentlich solche, die Krankheitsbilder, die ihr aktuell bei der Selbsthilfe seht? Also wir hatten jetzt ja doch jetzt in letzter Zeit sehr gravierende soziale Events, also was Corona, Krieg in der Ukraine, die haben ja jeweils eigene Problemlagen produziert. Also vor allem, wenn man im Kinder- und Jugendpsychiatriebereich sieht, wie die Zahlen von erkrankten Kindern ansteigen. Habt ihr über die Zeit, jetzt so in den letzten 10 Jahren, einen Wandel noch gesehen?
Also das Thema Depression und Angst ist enorm verbreitet und zwar nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Und es gibt ja seit der Corona-Zeit, wenn wir jetzt schon davon sprechen, gibt es ja nicht nur eine Post-Covid-Gruppe, sondern auch zwei Post-WAC-Gruppen, die teilweise wirklich schwer geschädigte Menschen vereint, die sich teilweise online treffen, teilweise in echt. Die stellen sich morgen auch vor an dem Tag. Und die Sekundärschäden sind halt diese Depressionsprobleme. Also ganz viel Einsamkeit und so. Das ist schon ein ganz großes Thema in den letzten Jahren jetzt geworden.
Bezüglich der Einsamkeit möchte ich aber noch einmal kurz einhaken. Und zwar, klar, jeder fühlt sich manchmal einsam. Und es ist ein Problem, was immer ernst genommen werden sollte. Da sollte man immer drüber reden. Aber am Ende des Tages gibt es auch immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und deshalb hören wir jetzt den Song "There is a Light That Never Goes Out" von The Smiths. So, das war ein ziemlich bekannter Song. Man kennt ihn auch aus den verschiedensten Medien. Und bevor wir uns nochmal später dem Selbsthilfetag selbst konkret widmen, möchten wir noch eine Sache ansprechen. Und zwar, wir haben gehört, es sind schon recht häufige Krankheitsbilder, die in diesen Selbsthilfegruppen thematisiert werden, zum Beispiel Sucht oder beispielsweise Depressionen. Aber es ist halt eben, es hat natürlich auch so einen Grund, den hast du uns gerade eben im Off erklärt, und zwar, dass es auch gar nicht alles übernommen wird.
Von den Krankenkassen die Finanzierung.
Ja, genau.
Genau. Aber wir wissen ja auch, es ist jetzt beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass jemand eine Schach-Selbsthilfegruppe.
Genau, das haben wir schon mal auf Leuten geholfen, jemand zum Schachspielen zu finden. Und ich sorge dafür, dass die Menschen sich kennenlernen, also egal mit welchem Anliegen sie kommen. Und das kann natürlich auch sein, dass man einfach nicht weiß, wie ich mit meiner Einsamkeit klarkommen kann, beispielsweise. Das ist auch ein großes Thema in letzter Zeit gewesen, einfach mit anderen Leuten zusammenzukommen. Oder wenn ich merke, irgendwie, ich treibe zu wenig Sport und ich möchte das mit anderen zusammen machen, natürlich kann ich da gerne, wenn Leute sagen, mach doch mal einen Pressehinweis dazu. Das kann ich auch machen.
Ich glaube, die bekannteste mediale Darstellung von Selbsthilfegruppen findet im Film Fight Club statt. Ich weiß nicht, ob der Film bekannt ist. David Fincher. Und mit Edward Norton und Brad Pitt. Das ist ja, kurze Zusammenfassung, der große Anfangspunkt des Films ist, dass die Person merkt, dass sie sich quasi aufgenommen fühlt und quasi emotionales Outlet hat, wenn sie in Selbsthilfegruppen geht und dort weinen kann, obwohl sie die Krankheiten selber gar nicht hat. Der Film driftet dann noch in andere Themen ab. Aber erlebt man sowas? Also dass Leute vielleicht eigentlich wegen ihren sekundären Problemen in etwaige Selbsthilfegruppen gehen, also sei es Einsamkeit, vielleicht Unfähigkeit zu anderen sozialen Kontakten.
Ja, doch. Das ist schon, also das, und sowas kristallisiert sich dann in Gesprächen raus. Also ich, wenn Leute nicht so ganz genau wissen, wo könnte ich jetzt hin, in welche Gruppe, was würde zu mir passen, ich möchte gerne zu der CODA, also zu den Codependent Anonymous oder zur emotionalen Gesundheit oder wie auch immer, dann, wenn sie nicht so richtig wissen, lade ich sie zu mir ein und wir unterhalten uns drüber, was so die Themen sind, die sie insgesamt beschäftigen, und dann kristallisiert sich meistens raus, was hat jetzt für sie am ehesten Sinn, erstmal anzuschauen.
Aber gibt es dann auch tatsächlich manchmal Leute, die versuchen, in die Selbsthilfegruppe zu kommen, obwohl sie quasi vielleicht keine der zugrunde liegenden Erkrankungen haben oder Probleme, sondern weil sie halt einen Ort der Zugehörigkeit suchen?
Das kann ich jetzt noch nicht so aus Erfahrung sagen. Ich habe schon mal was mitbekommen von einer Gruppe, wo jemand, der selber anderen geschadet hat, in eine Gruppe gehen wollte von Geschädigten und der das eben so ein bisschen verpackt hat. Und da kann es dann eben Probleme geben.
Na, das ist natürlich nicht so schön. Mhm. Allerdings, auch wenn wir mit den allen Beteiligten mitfühlen, denn auch Täter können häufig leiden, wollen wir noch gerne etwas drauf eingehen. Was wurde denn eigentlich noch nicht über den Selbsthilfetag morgen gesagt? Weil da gibt es ja bestimmt einiges. Es ist ja ein Riesenprojekt.
Ja, also das eine ist eben, dass wir einerseits eben Selbsthilfe sichtbar machen wollen, das ganze Angebot, was es so gibt. wo die sich überall treffen, dass man das einfach erfragen kann bei uns. Wir haben einen Infostand am Gemeindehaus Lamm. Das haben wir gemietet und die Hirschbegegnungsstätte haben wir gemietet und dort wird es eine Cafeteria geben, wo man eben dann auch sich austauschen kann und so ein bisschen vor- und nachbesprechen kann, einen Kaffee trinken. Und das eine ist eben dieses Angebot sichtbar zu machen und das andere ist aber eben auch zum Auftanken Dinge anzubieten, wo eben Leute, die einfach so von der Straße kommen, nämlich morgen ist ja, glaube ich, klingende Innenstadt, soweit ich weiß, Tübingen beschwingt oder so ähnlich, dass die Leute reinkommen können und gucken, was ist da eigentlich los? Und das kann jemand sein, der selber ein Problem hat oder keins oder einfach neugierig ist und so weiter.
Bietet ihr auch Räumlichkeiten für Leute, die auch sehr eigene Bedürfnisse haben, also irgendwie inklusive Bedürfnisse, sei es für Rollstuhl, sei es für hochsensible Menschen, die da eigene Räumlichkeiten bräuchten?
Ja, also da ist es morgen, sind wir im Lamm an einem Ort, der so ein bisschen, ja, so ein Kompromiss ist, weil die haben zum Beispiel, das Lamm selber hat keine barrierefreie Toilette. Die Leute müssen zur Toilette, wenn sie mit dem Rollstuhl wollen, müssen sie zum Hirsch rüber. Aber es ja, geht ja, weil wir den ja auch haben. Deswegen haben wir das auch so gemacht. Und dann gibt es eben ein Problem, dass der Fahrstuhl zum Beispiel im Lamm nicht für ganz große Rollis ist, sondern nur für die kleineren Rollis. Und da haben wir dann eben sogenannte Aktivrollis haben wir organisiert, damit jeder eben den Fahrstuhl benutzen kann, jeder und jede. Und wir wollten im Lamm sein, weil das so ein, und im Hirsch, weil das wirklich zentral und sehr geschützte Räume sind. Also so von der Persönlichkeit, von den Möglichkeiten einfach, dass man nicht irgendwo gleich sehr öffentlich wird. Es gibt einerseits Öffentliches möglich und gleichzeitig gibt es aber auch Ecken, wo man einfach sich zurückziehen kann. Und das ist uns wichtig gewesen. Und deswegen musste es so ein Kompromiss bleiben, wo es für jeden was gibt. Und Tübingen ist eben eine Altstadt.
Du hast eben schon angesprochen, es soll auch Ecken geben, wo man nicht zurückziehen kann. Das spielt ja gerade für Leute, die so hochsensibel sind, nicht unbedingt leiden, aber einfach hochsensibel sind. Und wie sehen praktisch so die Maßnahmen aus, die dieser Gruppe praktisch maßgeschneidert sind?
An dem Tag meinst du? Mhm. Da gibt es zum Beispiel so Stellwände und dann gibt es so einen kleinen Stehtisch und dann kann man eben hinter diesen Stellwänden kann man sich hinstellen und mit Einzelnen aus der Gruppe sich unterhalten zum Beispiel.
Okay, hervorragend. Was kann man sonst noch alles am Selbsthilfetag in Tübingen irgendwie erwarten? Gibt es Speis, gibt es Trank?
Ja, natürlich, das gibt es sowieso und es gibt einen Vortrag von einer Frau, die ist Ersthelferin, die macht Angebote für Workshops, ich glaube in ganz Baden-Württemberg mindestens, die Stefania Lei, für Angehörige, wie kann ich gut für mich sorgen? Und das ist ein ganz guter Einstieg, finde ich, in das, was wir an dem Tag wollen. Und deswegen heißt es ja auch gemeinsam tun, zusammen stark.
Gibt es vielleicht noch irgendwelche Danksagungen oder Wünsche, beziehungsweise alles eigentlich, was dir gerade auf der Seele lastet, was du noch aussprechen möchtest, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt noch so gute 3 Minuten haben?
Ja, also ich finde es klasse, wie mein Team das mit mir gestemmt hat. Also es war ja im letzten Jahr meine Schnapsidee, diesen Selbsthilfetag zu machen. Und wir haben ja ein Team, wo es um Inklusion geht, die Steffi Tellini und der Dietmar Töpfer, der die Geschäftsführung macht und den Service für Sozialvereine. Dann meine Kollegin Michelle Perez und schließlich und nicht zuletzt unsere Redakteurin, die Birgit Jaschke. Alle packen an und außerdem haben wir ganz viele Helferinnen und Helfer gefunden jetzt. Ja, und ohne die Krankenkassen würde das Projekt nicht funktionieren und ohne die Stadt Tübingen auch nicht. Und deswegen ist ja auch die Frau Schäfer-Vogel als Bürgermeisterin für Soziales dabei und begrüßt. Und ja, und dann gibt es noch die Ausstellung von der Danway Schuhmittag, die Kalligrafie zeigt. Und es gibt unsere Filme zu sehen und auch noch ein paar andere. Es gibt einen Filmraum, wo man Filme gucken kann. Und die Clownin Mimi, die vielleicht manche schon kennen, die läuft in der Stadt öfter rum. Delia Hoffmann, die spielt Akkordeon und die lädt die Leute immer wieder von hier nach da ein und singt und macht vielleicht auch mal was für Kinder. Ja, dann gibt es noch einen Workshop, wo es um Theater geht mit dem Bernd, den ich auch sehr empfehlen kann. Er ist nämlich selber Schauspieler. Jo, und schließlich noch die Lesung, auf die möchte ich noch hinweisen, im Club Voltaire, weil nicht alles eben im Lamm und im Hirsch stattfindet, sondern auch im China-Zentrum und im Club Voltaire.
Vielen Dank. Also man merkt, das ist ja wirklich ein atemberaubend vielfältiges Programm. Ich freue mich sogar schon persönlich sehr, da morgen früh da sein zu können. Und da sind wir auch heute am Ende dieses etwas ungewöhnlichen und etwas unerwarteten Lokalmagazins. Also zunächst einmal vielen Dank an unsere Gästin, dass du heute da warst und uns von deiner Sache erzählt hast.
Bitte, bitte, gerne. Schön, dass ich hier sein konnte.
Wir haben uns mega gefreut.
Danke ich auch.
Wir hatten auch nie Probleme, irgendwie die Zeit zu füllen. Es war eher so das Gegenteil, dass uns die Zeit weggerannt ist und das auch schon fast gerade hier der Fall. Wir haben jetzt auch keinen Song mehr gespielt. Und ich würde sagen, wir verabschieden mal unsere Gäste ins kommende Wochenende. Gell, Jakob?
Ja, natürlich, absolut. Also das war's, Freunde. Heute mit dem Lokalmagazin am Freitag. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Macht's gut.